Und damit willkommen hier beim Suhrkamp Espresso. Und auch diesmal heißt es wieder ein Oberthema und vier Bücher dazu. Und unser Thema heute ist Antisemitismus. Und wir beginnen mit einem teilweise sehr umstrittenen Buch, und zwar Oliver Polaks Gegen Judenhass. Frau Cassati, über dieses Buch ist schon viel geschrieben, gesprochen worden. Es ging allerdings selten ums Buch. Es ging eher so um das, was hinter den Kulissen passiert ist. Reden wir jetzt also über das Buch. Was macht das Buch so lesenswert?
Das Buch macht zunächst so lesenswert, dass es an ein leider wieder sehr aktuelles Thema anknüpft, nämlich den neu aufkeimenden weltweiten Judenhass. Mhm. Wiewohl der Autor Oliver Polak hier gleich einhaken würde und sagen würde, der Antisemitismus ist gar nicht neu aufgekeimt, er war immer da. Wir haben uns nur so an ihn gewöhnt, dass wir ihn gar nicht mehr beachten.
Jetzt ist es am Anfang des Buches so, dass sehr, sehr viele Seiten frei sind. Es werden Fragen gestellt, die dann teilweise auch gar nicht beantwortet werden. Dann ist dieses Format ja recht schmal. Wie kam es dazu? Also, dass man gesagt hat, weil über Antisemitismus könnte oder gegen Antisemitismus und gegen Judenhass könnte man natürlich sehr, sehr viel mehr schreiben.
Oliver Polak ist ein Autor, der zu unserem Verlag kam mit einem Manuskript. Mhm. Und einer ganz genauen, konkreten Vorstellung, wie dieses Manuskript als Buch auszusehen und auch zu wirken hätte. Dazu gehört die neonrote Farbe, die man auf Turnschuhen genauso wiederfindet, mhm, wie auf deutsche Feuerwehrautos. Mhm. Dazu gehören aber auch die ersten 74 Seiten, die weiß sind, bis auf eine Frage, die er dem Leser stellt. Man muss dazu wissen, in diesem Buch erzählt Oliver Polak anekdotisch, wie ihm bisher, eigentlich seit er denken kann, in Deutschland der Antisemitismus begegnet ist. Als Kind, als Jugendlicher, später als Erwachsenem, als Bekanntem, als Unbekanntem. Was es so lesenswert macht, ist, dass er diese Anekdoten jeweils nicht wertet. Er schildert sie ganz sachlich und untendenziös und verzichtet damit eigentlich auf genau die Pointen, die er ansonsten, er ist ja, wie man weiß, Stand-up-Comedian, die also ansonsten sein Geschäft sind.
Und das mit diesem Stand-up-Comedian habe ich mich gefragt, war das eigentlich, also die Prominenz von Polak, ist die eigentlich jetzt zuträglich oder dann teilweise eher hinderlich gewesen?
Jemand wie Oliver Polak zieht natürlich ein gewisses mediales Interesse auf sich, ganz klar, und muss sich natürlich auch daran messen lassen, was bisher über ihn bekannt oder auch vermeintlich bekannt ist. Das ist in seinem Fall wahrscheinlich respektlos, brachial, Humor, jemand, der an Grenzen geht und jemand, der vor nichts Halt macht. Wenn man sich aber ein bisschen genauer mit seiner Art von Comedy vertraut macht, auch mit seinen ja Grimme-Preis gekrönten TV-Formaten wie Applaus und Raus oder Das Lachen der Anderen, dann versteht man, was er mit seiner Comedy eigentlich bezwecken will. Und wenn man mit ihm arbeitet, merkt man sowieso ganz schnell, dass er ein ganz warmherziger, zugewandter, freundlicher und so gar nicht brachialer Mensch ist.
Ich habe mich gefragt, wer das lesen soll. Ich habe mich auch gefragt, ob so ein Buch, das ja vielleicht so verkürzt und so anekdotisch rüberkommt, auch etwas für den meinetwegen Schulunterricht wäre. Was glauben Sie? Oder ist es dafür?
Ich sag mal so, auf dem deutschen Lehrplan stehen ja schon sehr viele und auch sehr gute Titel über Antisemitismus. Ich würde deshalb eher sagen, das ist ein gutes Buch für die Schultasche. Okay. Der Oliver Polak hat es ja gezielt für junge Leute geschrieben, deshalb war ihm auch die direkte Sprache sehr wichtig. Auch das handliche Format und die Tatsache, dass das Buch einen Preis hat, der auch für junge Leute erschwinglich ist. Also, dass die vielleicht das Buch auf 2, 3 längeren U-Bahn-Fahrten lesen und es beim Umsteigen dann so hinten in die Jeanstasche stecken und dass dabei dann dieses Neonrot und der Schriftzug gegen Judenhass hervorstechen. Das, glaube ich, wäre das ideale Szenario für dieses Buch.
Während Oliver Polak sehr, sehr persönlich von seinen eigenen Erfahrungen mit Antisemitismus berichtet, geht das nächste Buch, das wir besprechen werden, ja, ein bisschen analytischer vor. Der Titel ist Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte. Herausgegeben von Doron Rabinowitsch, Nathan Snyder und Christian Heilbronn. Herr Heilbronn, was genau ist denn mit diesem neuen Antisemitismus gemeint?
Ich glaube, da hilft ein bisschen historischer Kontext. Also man kann im Groben und Ganzen sagen, dass nach dem Zivilisationsbruch der Shoah, des Holocaust, der klassische Antisemitismus, die offene Feindschaft gegen Juden, diskreditiert war. Das war gesellschaftlicher Konsens, sie waren politisch erledigt und gesellschaftlich geächtet, wenn sie in der Öffentlichkeit Juden gehasst haben. Was wir dann aber, vor allem gegen Ende des 20. Jahrhunderts beobachten können, ist, dass sich antisemitische Klischees und Motive aus dem klassischen Antisemitismus in neuen Kontexten beheimaten. Das heißt, vor allem nach der Staatsgründung Israels geht es vor allem um Feindschaft gegenüber Israel oder auch in Teilen der Linken zum Beispiel gegen eine Art Pauschalisierung oder Verdammung des internationalen Finanzkapitals. Das sind sozusagen, das ist der eine Strang, dass es klassische Motive des Antisemitismus in neuen Kontexten gibt. Und der andere Strang ist aber auch, und das ist nicht weniger wichtig, dass eigentlich der klassische Antisemitismus, den man für erledigt hielt, so etwas wie eine Rückkehr feiert. Ja, also Dandina sagt zum Beispiel, der Sarkophag zeigt Risse. Der Sarkophag, der den klassischen Antisemitismus in den Nachkriegsjahrzehnten der westlichen Gesellschaften umgeben hatte, der zeigt Risse. Es wird wieder gesellschaftlich in Ordnung oder akzeptabel, Antisemitismus zu äußern.
Und warum dann dieses Fragezeichen im Titel?
Also zunächst einmal handelt es sich ja um eine Debatte. Da ist man immer gut beraten, sagen wir mal, zu argumentieren und nicht unbedingt sich einander Aussagen um den Kopf zu hauen. Zweitens glaube ich, dass in dieser Diskussion muss man etwas Vorsicht walten lassen. Wenn es um die Frage geht, können wir beobachten, dass Antisemitismus und antisemitische Klischees wieder eine Rückkehr feiern in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dann haben nicht zuletzt die Anschläge in Pittsburgh oder in Halle gezeigt, ja, das ist so, Feindschaft gegen Juden findet wieder Verbreitung. Auf der anderen Seite muss man etwas vorsichtig sein, weil es Akteure gibt, vor allem auf der neuen Rechten, die sich gerne den Vorwurf des neuen Antisemitismus zu eigen machen, um andere Gruppen zu stigmatisieren. Also ganz besonders kann man das in Frankreich beobachten, wo der Front National unter Marine Le Pen ist im Grunde als Strategie verfolgt, Muslime zu diskreditieren, indem man sagt, ja schaut doch mal, wir sind eigentlich die Verteidiger der Juden in Europa und jetzt kommen diese Muslime mit ihrer Feindschaft gegen die Juden. Und da wird sozusagen der neue Antisemitismus strategisch eingesetzt. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein.
Jetzt ist ja das Buch 2004 erschienen, erstmals, aber in anderer Zusammenstellung. Ja. Jetzt sind Texte mussten gehen, andere sind gekommen. Nach welchen Maßstäben ist das passiert?
Also Sie haben recht, es sind einige Texte nicht mehr in dem Band drin. Die, die weiterhin drin sind, haben ein Postskriptum bekommen und es sind insgesamt 11 Texte neu in dem Band drin. Deswegen ist er auch ungefähr doppelt so lang wie die erste Auflage. Das hat einerseits mit der Themenkonjunktur zu tun. Also bestimmte Sachen sind vielleicht aktueller heute, als sie 2004 waren. Manchmal muss man einfach schweren Herzens eine Abwägung treffen und sagen, wir wollten zum Beispiel unbedingt einen Text über Polen drin haben. Und dann muss man einfach sagen, dafür muss leider dann ein anderer weichen.
Ist das jetzt ein Buch, mit dem man sich auch als Anfänger mit diesem Thema beschäftigen sollte? Oder ist das eher was für Fortgeschrittene?
Beides. Natürlich ist es alles. Also es ist so, wenn Sie fortgeschritten sind, sagen wir mal in diesem Themenbereich, werden Sie vieles Neues trotzdem erfahren. Wenn Sie ganz grundsätzlich daran interessiert sind, zum Beispiel, wo verläuft die Grenze zwischen Antisemitismus und Antizionismus, wie sieht es aus mit der Geschichte des Antisemitismus im 20. Jahrhundert, dann werden Sie auch hier, glaube ich, sehr, sehr gut abgeholt. Ja, also ich würde schon sagen, es ist beides.
Das dritte Buch des heutigen Suhrkamp Espressos ist schon eine ganze Weile alt, wurde geschrieben im Jahr 1945, ist jetzt aber erstmalig in deutscher Übersetzung zu erhalten. Das KZ-Universum von David Rousset. Herr Spahr, wer war dieser David Rousset? Was ist seine Geschichte?
David Rousset war ein französischer Journalist, der früh seine Sporen im Paris der 30er Jahre sich verdiente. Es kam 1940 die deutsche Besatzung, er ging in die Résistance, er kämpfte gegen die deutschen Besetzer. Er kam unvermeidlicherweise, muss man sagen, in Haft, wurde deportiert und so kam er in das Konzentrationslager Buchenwald.
Und er beschreibt ja in diesem Buch das System, das hinter den Konzentrationslagern steckte. Was wird da wie beschrieben?
Es ist zunächst einmal die Beschreibung eines ganzen Zusammenhangs. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Menschen, die aus diesen Lagern kamen, die befreit worden waren, Niemand war glücklich von denen. Niemand war fähig, viel zu erzählen. Und wahrscheinlich hat jeder geglaubt und jede, das ist meine eigene Erfahrung, das ist nur mir widerfahren. Und da hat Rousseau das erste Mal den Gedanken aufgebracht, das ist nichts Partikulares, Einzelnes, was willkürlich passiert ist, sondern das ist ein ganzes System in der Organisation, in der Vorbereitung wie in der Umsetzung. Und er ist der Erste, der diesen Systemgedanken des Konzentrationslagers erfasst und wunderbar, muss man sagen, dem Schrecken etwas Wunderbares abgewinnend beschrieben hat.
Und welche Konsequenzen hatte dieses KZ-Universum oder hat dieses KZ-Universum für die Nachgeborenen?
Ich glaube, es war zunächst einmal auch eine Verständigung der Opfer untereinander, dass man sich ausgetauscht hat, das habe ich erlebt, das hast du erlebt. Und dann, vergessen Sie es nicht, 1946 gab es den Nürnberger Prozess gegen die Kriegsverbrecher. Da waren diese Zeugenaussagen ganz wichtig. Und viele Menschen, die von den wenigen, die das Lager überlebt hatten, herausgekommen sind, haben erstmal Dinge aufgeschrieben, zu Protokoll gegeben. Und er ist der Systematiker unter diesen, sozusagen der Systematiker unter denen, die etwas niedergeschrieben haben.
Und können Sie uns verraten, warum das Buch erst jetzt auf Deutsch erschienen ist? Weil so eine ganze Zeit ins Land gegangen.
Es ist sehr viel Zeit ins Land gegangen. Das Buch hat große Aufmerksamkeit gefunden. Und es ist ein Stück deutsche Nachkriegsgeschichte, dass wir es so spät entdeckt haben. Aber da bin ich auch schuld. Ich hätte es auch früher entdecken können.
Warum glauben Sie, dass es gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, so wichtig ist, dass es erscheint?
In einer Zeit, in der wir glauben, etwas sei ein Vogelschiss oder es als solches dargestellt bekommen, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass das kein Vogelschiss war, sondern dass das ein ganzes System, ein ganzer Apparat war, der vorbereitet wurde, der planvoll umgesetzt wurde. Und deshalb sind Menschen auch dafür verantwortlich und werden dafür zur Verantwortung gezogen. Wir müssen nicht glauben, dass das, was einmal passiert ist, nicht wieder passieren kann. Das lernt man aus dem Buch von David Rousseau.
Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Seitensprung hier bei unserem Suhrkamp Espresso. Das kennen Sie schon. Ein Buch aus einem Fremdverlag, aber eben zu diesem Thema. Herr Spahr, was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht?
Ich habe Ihnen von Matthias Bormuth die Verunglückten mitgebracht. Erschienen im Bärenberg Verlag in Berlin. Ein kleiner, auf Essays, auf schmale Formen spezialisierter Verlag, der sich dadurch auszeichnet, dass etwas pointiert dargestellt wird. Mhm. Diesmal sind es die Verunglückten. Eigentlich ein Titel, vor dem man immer zurückschreckt. Wer will schon etwas von den Verunglückten wissen? Wir wollen eigentlich was vom Glück erfahren. Wir lernen aber was für unser Lebensglück, wenn wir über das Verunglücken anderer erfahren. Und das ist in diesem Buch von Matthias Bormuth der Fall. Er geht den Biografien von Jean Améry, von Uwe Jonsson, unserem Hausautor, der dieses Wort der Verunglückten auch geprägt hat, von Ingeborg Bachmann und Ulrike Meinhof nach. Worin sind sie verunglückt? Sie sind verunglückt in Ideen, die sie hatten, in einer Realität, die sie nicht bewältigen konnten, in einer Welt, die sie nicht mehr verstanden haben, weil sie sie verstanden haben, weil sie in Paradoxien lebten, die sie nicht mehr aushielten. Jean Améry, der sich das Leben genommen hat, weil er das Leben eines Überlebenden des Konzentrationslagers nicht mehr ertragen hat. Uwe Jonsson, der die Konflikte seines Lebens mit dem Alkohol betäubt hat, bis er es auch nicht mehr ertrug und gestorben ist. Ingeborg Bachmann, die an Verbrennungen gestorben ist durch Drogenkonsum. Und Ulrike Meinhof, von der wir vermuten, dass sie sich das Leben in Stammheim im Gefängnis genommen hat, weil ihr politischer Kampf vergeblich war, eine Idee, die an der Wirklichkeit zerschellt ist.
Ja, vielen Dank für Ihr Buch, das Sie mitgebracht haben. Und das war's an dieser Stelle schon wieder mit dem Suhrkamp Espresso. Wir freuen uns auf das nächste Mal, Sie hoffentlich auch. Und wir sagen Tschüss.